Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, und mit Britt-Marie.
Hallihallo. So, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich habe heute ausgeschlafen.
Oh, sehr gut.
Es ist Samstag. Wir nehmen zur Abwechslung mal an einem Samstag auf.
Ja, ja. Schön, dass du ausgeschlafen hast. Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht. Es war wirklich nicht schön. Und heute Morgen bin ich schon mehrfach weggeknickt quasi. Aber immer nur so eine halbe Stunde Kurzschlaf zwischendrin. Und ich fühle mich danach eher schlechter als besser. Also nicht, manchmal ist es ja so, wenn man so ein Powernap macht, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie hinterher frisch. Ich fühle mich nur wie so ein Schluck
gerädert.
Wasser in der Kurve und bin saumüde. Und auch kurz bevor wir jetzt aufgenommen haben. Um 11 habe ich noch ein bisschen was recherchiert für heute. Dann bin ich weggeknackt und bin um 40 wieder aufgewacht. Und so fühlte ich mich dann auch und dachte, oh, jetzt könnte ich eigentlich gerade weiter schlafen. Aber jetzt nehmen wir vor euch auf.
Genau. Dann hoffen wir, dass du nicht während des Podcasts einschläfst.
Ja, naja, das glaube ich nicht. Dann müsste es wirklich sehr, sehr langweilig heute zugehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Nee, das können wir, glaube ich, schon sagen. Das wird nicht so.
Genau, ja super. Aber wenn einer sagt, okay, also hier wird keiner von euch sagen, der Podcast ist langweilig, hallo. Aber wenn einer sagt, grundsätzliche Langeweile im Alltag sollte man doch füllen. Womit kannst du denn empfehlen, sollte man es füllen? Hast du irgendwas gesehen, gehört, gelesen, wo du sagst, das möchte ich euch ans Herz legen?
Ich bin immer noch im Agatha Christie wird 100 Jahre.
Okay, ja.
Und ich habe ein bisschen gesucht, weil ich wollte eigentlich zu der alten Poirot-Serie mal wieder zurückkommen.
Und wir reden hier nicht von den Filmen mit Peter Ustinov, sondern wir reden von den Verfilmungen, die Adaption, die Serienadaption von BBC, sehr, sehr, sehr prägend für den Stoff. Also ist, glaube ich, wenn man von der Poirot-Serie spricht, dann ist es genau die. Jetzt hilf mir, wie heißt der Schauspieler, der das gespielt hat?
David Suchet heißt
ja,
der
richtig,
Schauspieler.
Ja, richtig, genau.
Die Serie lief von 1989, da legte die los. Und dann haben die so in loser Folge, glaube ich, erst die Kurzgeschichten, dann die Romane verfilmt. Die wurden mit der Zeit auch immer aufwendiger und auf Produktionen wurden auch immer teurer, weil die Serie sich einfach großer Beliebtheit erfreut. Und die lief bis 2013. Und ich habe irgendwie die ersten paar Staffeln schon mal auf DVD gekauft. Und danach sind aber noch welche rausgekommen. Und genauso gibt es ja auch eine sehr werkgetreue Verfilmung der Miss Marple-Fälle. Die ist aus den 80ern. Also die war quasi der Vorläufer. Die auch von der BBC hieß Agatha Christie's Miss Marple. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die in der BBC-Verfilmung halt so komplett anders ist von der Persönlichkeit her als jetzt bei Margaret Rutherford oder so. Und ich habe festgestellt, dass es beide Serien mit allen Staffeln im Internet-Archive gibt. Diese lustige Seite, auf der man irgendwie, auf der Sachen hochgeladen werden, die so alt sind, dass sie irgendwie komplett rechtefrei sind. Ich weiß nicht.
Ja, sind sie ja nicht, aber ja.
Sind sie nicht. Also die Serie, die Seite macht immer einen sehr offiziellen Eindruck, aber irgendwie habe ich doch den Eindruck, dass da einfach nur Sachen nicht runtergenommen werden oder so.
Werden sie, aber, weil ich bin nämlich über die erste Staffel von Emergency rumgestolpert und dachte, geil! Und habe dann aber
dann
das Ganze.
Weg.
Genau, habe das Ganze mir in die Links gelegt und habe jetzt vor 2 Wochen gerade nochmal reingeguckt und dachte, oh, ich muss gerade mal was checken und da war sie weg. Also es ist, sagen wir mal, halblegal, würde ich mal sagen.
Halblegal. Aber man kann ja auch alle Sachen sofort runterladen, wenn man möchte.
Ja, das stimmt.
Also und das geht da auch sehr komfortabel. Und wie gesagt, es macht immer einen sehr offiziellen Eindruck. Auf jeden Fall sind beide Serien da in Gänze zu erhalten. Ich habe auch die Links bereitgestellt. Kannst du ja mit
wunderbar.
In die Shownotes packen. Und gucke mich jetzt quasi immer abwechselnd durch Miss Marple und Poirot-Fälle.
Von Miss Marple gibt es ja auch verschiedene Adaptionen. Und du guckst ja aber auch die BBC-Serie, oder?
Genau.
Ja,
mit
okay.
Jean Hickson heißt die, glaube ich, die Miss Marple spielt. Ja.
Ich wollte noch, hast du auf Netflix jetzt die Neuadaption gesehen? 3 Folgen von einem sehr, sehr frühen Fall von Agatha Christie mit dem Titel wie hieß es denn? Warte. Es hatte so einen kuriosen.
Das heißt auch Agatha Christie's, ne? Und danach kommt irgendwas.
Ja, und bla bla bla, genau.
Ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich habe Angst gehabt, weil das nicht Poirot oder Marple ist. Das ist eine dieser Agentengeschichten. Die hat ja irgendwie auch so ganz viele Agentenromane geschrieben, die ich alle total langweilig finde. Ich weiß nicht genau, welcher Stoff da adaptiert ist. Ich bin eigentlich wirklich nur vertraut mit Poirot und Miss Marple. Aber es sah trotzdem ganz gut gemacht aus.
Ja,
ne?
Also es heißt Agatha Christie's Seven Dials.
Dials
gehört mit zu einem der ganz frühen Stoffe. Lustigerweise ist das tatsächlich eine Truppe, die ich tatsächlich auch schon mal gelesen habe. Es geht um eine junge Frau. Mit dieser jungen Frau als Hauptfigur hat sie mehrere Bücher geschrieben und ich habe als Teenager eine Geschichtenfolge mit dieser jungen Frau, ihrem Verlobten und dem besten Freund gelesen. Das war also eine Dreiertruppe und das war ein Fall, der mit drei Büchern zusammengehörte. Und da war ich damals, da erinnere ich mich nämlich noch dran, ich kannte Agatha Christie, ich kannte Miss Marple und ich kannte Poirot und so, aber ich wusste nicht, dass sie da noch andere Figuren hatten. Und irgendwie fand ich es damals sehr faszinierend. Ich war so 14, 15 so um den Dreh rum und erinnerte mich daran, dass ich das gelesen hatte und super fand. Und dann habe ich das aber wieder vergessen und ja, und jetzt kam eben hier diese Seven Dials und ich muss sagen, ich fand's gut, aber es ist natürlich, du hast recht, es ist, ich sag mal, ein bisschen atypisch Christie, wenn man so jetzt die ältere Dame gewohnt ist, hast du hier halt eine junge Frau aus der High Society und es ist ein sehr absurder Fall. Also, wenn man vom Fall ausgeht, kannst du es eigentlich vergessen, muss man ehrlich sagen. Aber ich finde, die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen und was mir auch sehr gut gefallen hat, als Inspektor spielt Martin Freeman mit und den mag ich ja super gerne.
Oh, nice.
Ja, genau, und den mag ich halt super gerne und was ich total lustig fand, in der Graham Norton Show hat er sich geäußert und hatte erzählt, da war er nämlich da, um eben das zu bewerben und hatte erzählt, dass er total glücklich war, diese Rolle spielen zu dürfen, weil das halt natürlich so ein Genrestück ist. Das heißt, er spielt halt wirklich den klassischen Kommissar, der dann da reinkommt und sagt und alle zusammen versammelt hat in einem Zimmer und dann sagt, also, Sie können es nicht gewesen sein, weil Sie können es gewesen sein, weil Sie können es nicht gewesen sein, weil. Und er meinte, das war großartig, er hat das geliebt und er hat es natürlich dann auch absichtlich so ein bisschen überzogen gespielt, weil es halt natürlich auch mit zu diesem Genre gehört, aber er meinte, er fand es super. Und das kann ich total
auch
verstehen.
Immer zur Gerfer- Christie. Also, weil sie, ich finde, sie macht sich schon immer auch so ein bisschen lustig über ihre
eigenen. Ja, natürlich. Natürlich.
Ihr Tableau vor allem. Also, das Personaltableau ist oft so drüber und das machen diese BBC-Verfilmungen auch so ganz subtil.
Ja,
also, alles ist relativ authentisch verfilmt, aber die Charaktere sind immer so ein bisschen drüber, so dass es auch sehr lustige Szenen gibt, auf jeden Fall.
Ja. Ach ja, wunderbar. Das heißt, da arbeitest du dich durch im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön.
Genau.
Ja, wunderbar. Gut. Ja, dann packen wir euch da die Links in die Shownotes.
Was hast du gesehen oder gehört?
Ich möchte einmal ergänzen, wir haben letzte Woche doch uns über Mythologie und Bücher und Serien, Filme und so weiter unterhalten. Und das wollte ich letzte Woche schon sagen, habe es dann aber wieder vergessen. Und zwar kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen von Stephen Fry die Mythologie-Tetralogie. Der hat 4 Bände geschrieben, wo er die Stoffe aus der Odyssee, aus der Ilias beziehungsweise Heldensagen und generell Mythen, also auch Entstehungsmythos und so weiter, bearbeitet hat und in einer halbmodernen Variante nacherzählt tatsächlich.
Mhm. Die griechischen.
Die griechischen, genau, richtig. Es gibt 4 Bände. Der erste heißt Mythos, da geht es um allgemeine Mythen, unter anderem Entstehungsmythos etc. etc. Der zweite Band handelt von Helden, der heißt Helden, also Heroes. Der dritte heißt Troja, da geht es eben um den Trojanischen Krieg und Troja an sich. Und der vierte Band ist Odyssee, also da geht es eben um die Odyssee. Und wenn ich mich richtig entsinne, du kannst mich gerne korrigieren, aber der Band Troja, das müsste die Ilias sein.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, und zwar
Troja ist die Iliade.
Genau, richtig. Ist das der Krieg von Troja etc. So. Die Bände gibt es auch auf Deutsch und ich finde sie nicht schlecht, aber was hier tatsächlich für mich den super großen Reiz ausmacht, ist Stephen Fry. Ich bin kein großer Fan von Sagen-Nacherzählungen tatsächlich, außer es ist eine Aufbereitung für Kinder, wenn man es ein bisschen vereinfacht, damit das für Kinder eher zugänglich ist. Im Grunde aber macht Stephen Fry das gleiche hier für Erwachsene. Also damit das einfach ein bisschen zugänglicher ist, zieht er halt teilweise auch etwas modernere Parallelen. Aber was für mich hier tatsächlich das große Plus ist, ist Stephen Fry und die Art und Weise, wie er das erzählt. Und da möchte ich ganz besonders die Hörbücher empfehlen. Also als Bücher ist es schon gut, aber als Hörbücher in Stephen Frys eigener Erzählweise. Richtig, richtig gut. Und ich hätte das nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich eigentlich sonst Nacherzählungen von Sagen hasse. Und die sind richtig super. Also, wenn ihr das könnt auf Englisch hören, dann hört euch das an. Auf Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte es mich nicht so gepackt. Mhm. Ja. Also die möchte ich empfehlen, wenn jemand sagt, er braucht ein bisschen leichteren Zugang zu diesem ganzen Sagenstoff und so. Und das sind ausgewählte Sagen, das ist nicht komplett, aber es sind natürlich trotzdem die wichtigsten Sagen. Ja.
Ja.
Also das möchte ich einmal nachreichen. Aber was ich geguckt habe, war die Bergfreundinnen. Ich hatte von denen ja schon mal erzählt. Und zwar hat die aktuelle Staffel, da das sind drei Freundinnen, die sportlich unterwegs sind, die also gerne klettern in den Bergen, aber auch sportlich aktiv. Also es fing an mit Klettern in den Bergen, deswegen Bergfreundinnen, aber und große Wanderungen und so weiter. Aber es gibt auch generell Aktivitäten in der Natur, also zum Beispiel auch Mountainbiking und Skifahren und was nicht alles. Aber es kommt und dreht und kommt vom Wandern und geht auch quasi wieder zurück zum Wandern und zum Klettern. Und das ist ursprünglich ein Podcast gewesen, der 2021 ins Leben gerufen wurde und mittlerweile eine richtig riesengroße Community hat. Im Grunde kann man sagen, Frauen, die klettern und gerne in der Natur unterwegs sind und so ein bisschen den Anspruch haben halt, dass sie sagen, jeder kann das. Also man muss jetzt nicht super krass irgendwie elitär unterwegs sein, sondern jeder kann klettern und wandern und Spaß dran haben. Natürlich gibt es Strecken, für die muss man sich ein bisschen vorbereiten und muss fit sein, aber grundsätzlich kann da jeder seine Freude dran haben. Und das war dann so erfolgreich und hat so schnell so eine große Community generiert, dass sie das Bayern gesagt hat, beziehungsweise die ARD dann halt, dass sie da eine Serie draus machen. Und über Weihnachten kam jetzt die vierte Staffel und da sind sie nämlich mit Skiern, beziehungsweise dann auch teilweise wandernd, durch Skandinavien gewandert. Mhm. Also und zwar durch Nordschweden. Richtig so einsam und verlassen durch den Schnee. Und das waren...
Sind die auch auf dem Kungsleden unterwegs da?
Kungsläden ist gut, die sind ab von jedem Schuss. Okay. Nix, gar kein Läden. Die
gar
sind quer
Läden.
Durch die Natur quasi. Ich weiß nicht, ob ein Teil Kungsläden vielleicht sogar dabei gewesen ist, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber soweit ich es gesehen habe, sind sie auf gar keinen Läden gelaufen, sondern wirklich,
Das ist aber also, nicht sehr zugänglich, oder? Also ich meine, das sollte man vielleicht erst machen, wenn man wirklich Profi ist.
Das sind auch wirklich Profis und die haben aber gesagt, das war deren großer Traum. Also sie wollten immer schon mal und das war jetzt sozusagen die Erfüllung dieses Traumes. Aber tatsächlich gibt es ja dann davor auch noch drei weitere Staffeln und die hatte ich nicht geguckt, sondern ich hatte nur die Skandinavien-Staffel mir angeguckt. Ich kannte die Bergfreundin aber, weil die neben diesen regulären Staffeln, die sie in der Serie haben, immer mal wieder auch so extra Specials haben, wo es dann eine etwas längere Doku-Folge gibt. Und ich habe eine Doku-Folge gesehen über eine der Bergfreundinnen, die so ein Wilderness Marathon gemacht hat. Also der so durch die Berge ging, weißt du? Und das war auch ziemlich krass. Ja, und daher kannte ich das auch schon. Naja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gucke ich mir jetzt die restlichen Staffeln an. Und die erste Staffel geht eben darüber, dass sie durch die Alpen wandern, also die Alpen überqueren einmal komplett. Das ist eine ganz klassische Wanderung. Die zweite Staffel geht mit dem Mountainbike von München nach Paris. Und die dritte Staffel, da wandern sie, auch ganz regulär wandern, durch den Balkan, beziehungsweise Kosovo und Herzegowina. Auch wunderschön landschaftlich. Und die vierte Staffel, wie gesagt, ist dann Skandinavien. Und das sind immer 4 bis 5 Episoden pro Staffel. Also nicht so wahnsinnig viel. Und dann aber immer eine gute Stunde. Das kann man also sehr schön runtergucken. Und ich mag die Frauen, also die Truppe. Wie die harmonieren und so. Also es ist alles nicht immer alles eitel Sonnenschein und man stößt dann auch auf unerwartete Hindernisse. Aber grundsätzlich ist es spannend. Und was ich halt immer so schön finde daran ist, ja, ich bin ein Couch-Potato und gucke mir halt quasi von der Couch an, wie andere Leute sich über Berge quälen. Aber also ich habe dann sozusagen Second-Hand-Erfahrung mit der Natur, weil es ist meistens wunderschön natürlich. Und irgendwie freue ich mich am Ende auch mit ihnen mit, wenn es alles geklappt hat. Also wenn sie dann stolz quasi am anderen Ende ankommen und sagen, wir haben es geschafft, dann sitze ich stolz auf meinem Sofa und sage, ja, hurra, sie haben es geschafft. So, ja, also das kann ich sehr empfehlen, das hat wirklich Spaß gemacht.
Das klingt auf jeden Fall spannend und ist auf irgendeine sehr konservative Art auch sehr subversiv, finde ich, dass man da drei Frauen in das Format schickt. Ich habe mal so drüber nachgedacht, weil ich glaube auch, es gibt auch diesen Alpenverein und so, da gab es auch immer so Geschichten drum, dass man da als Frau überhaupt ganz spät erst beitreten durfte und
ja,
so. Und dass
ja,
das
ja.
wirklich sehr männlich besetzt ist, dieses Wandern.
Und sie haben natürlich auch, also ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Grundgedanke, dass sie gesagt haben, wir suchen halt auch selbst eine Community ganz am Anfang, als sie den Podcast angemacht haben. Und dann hat sich herausgestellt, wir sind halt wahnsinnig viele da draußen und brauchten nur so einen Versammlungspunkt quasi. Was sie natürlich dann auch machen, wenn sich die Möglichkeit bietet, sie treffen dann natürlich auf ihren Wanderungen hier und da mal die eine oder andere Frau, die in dem Bereich auch tätig ist. Also zum Beispiel eine Anthropologin in den Alpen haben sie eine Anthropologin getroffen, die halt so ein bisschen erzählt hat und alles Mögliche, oder eben eine Verwalterin, also eine Rangerin, die da irgendwie in dem Nationalpark irgendwie tätig ist und so weiter. Und da war eben auch eine Autorin dabei, eine Journalistin, die auch schon seit vielen, vielen Jahren eben wandert und die Bergführerin für die gewesen ist, über ein Stück, also Gebirge, über das sie drüber mussten. Und die hat ein Buch geschrieben über mehrere Jahre hinweg als Teil ihrer Habilitation, da ursprünglich tatsächlich über 20 Frauen in der alpinen Geschichte sozusagen. Und die hatte dann halt eben erzählt, die hat gesagt, im Vergleich zu heute, hat sie gesagt, haben wir natürlich keine Hindernisse in dem Sinne. Ja, meinte sie, es gibt natürlich immer noch viele Vorurteile und viele Männer, die auch sich quasi dagegen aussprechen, dass Frauen eben wandern sollen etc. Aber hat sie gesagt, im Grunde, also haben wir doch eigentlich ganz gute Voraussetzungen und den meisten ist es auch egal. Also die meisten sind uns quasi als Frauen auch gewogen und freuen sich, wenn wir da quasi mitwandern. Aber hat sie gesagt, nichts im Vergleich zu, und dann nannte sie halt einen Namen von einer dieser Frauen, die halt damals im Alpensport als Pionierin unterwegs gewesen ist, und sie meinte, der haben die Männer die Seile zerschnitten. Also die konnte,
das ist Sabotage.
Die wurde halt aktiv daran gehindert zu klettern. Und dann gesagt, im Vergleich dazu ist es halt gar nichts. Ja. Und da ich so, okay. Aber es
das
ist halt
wäre
spannend,
ja heute
wenn sie halt so ein bisschen erzählt. Natürlich.
Also.
Aber so hat sie halt einfach erzählt, so ein bisschen auch. Und so kriegt man das halt so ein bisschen auch mit. Und deswegen finde ich das immer ganz nett. Denke ich mir so, ja, okay, gut, wenn man es aus der Perspektive sieht, stimmt das natürlich. Ja, also das macht sehr viel Spaß, das ist in der ARD Mediathek, werde ich euch verlinken zu, und dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, gucken. Ja, und das ist natürlich klar, es ist Reality-TV, aber so ein Reality-TV lasse ich mir gefallen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cozy und unaufgeregt.
Genau. Ja, das Schlimmste ist dann immer so nach dem Motto, oh mein Gott, mein Schuh ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, ich habe Magenkrämpfe, kann ich weiterlaufen? So, also du leidest mit.
Ja, Verdauungsprobleme. Ich scrolle gerade durch den Podcast. Verdauungsprobleme sind jede dritte Folge.
Ja, also den Podcast gibt es nämlich parallel dazu natürlich auch. Da sind es auch die drei Frauen, die in der Serie gefeatured werden, aber halt noch immer mehr. Da haben die so ein bisschen teilweise wechselnde Besetzungen. Und genau, da hast du halt diese klassischen Themen, die halt aber bei Wandern immer eine Rolle spielen. Ob das jetzt die schmutzigen Unterhosen sind oder eben die sauberen. Verdauungsprobleme auch ganz klassisch. Also so diese ganzen Sachen, die halt irgendwie eine Rolle spielen. Und ich musste auch lachen, weil jetzt, ich habe als letztes die Staffel gesehen, wo sie im Balkan unterwegs war, und da war es wirklich so, dass halt da wirklich kein Mensch war. Und dann ist der Schuh kaputt gegangen tatsächlich. Und dann hat sie halt den zuerst geklebt mit diesem Panzertape, und dann hat sie da irgendwie noch Kabelbinder drumherum gewickelt irgendwie, dass das dann alles stabil hieß.
Clever, Kabelbinder dabei zu haben.
Ja, aber dann meinte nämlich auch die eine Bergfreundin, Toni, die meinte, seit Jahren, meinte sie, schleppe ich Klebeband und Kabelbinder auf jede Wanderung mit, weil es heißt, das sind die zwei Dinge, die man halt im Notfall braucht, und damit kann man im Notfall alles reparieren, weißt du? Seit Jahren schleppe ich das mit, und ausgerechnet hier und jetzt auf dem Balkan im Nix, weißt du, wo die genau wissen, die haben irgendwie noch 78 Kilometer vor sich und irgendwie, weißt du, so. Und ja, und ausgerechnet da geht dann dieser Schuh kaputt. Aber okay, sie konnten es dann provisorisch so weit reparieren, wie es dann geht. Und dann haben sie halt wohl, dann haben sie beim nächsten Stopp, haben sie dann mit so Hypoxiekleber das tatsächlich dann geklebt. Aber ja, naja, aber es war spannend. Also dann sind solche Dinge sind dann plötzlich wichtig, weißt du, sowas. Oder sowas wie, oh mein Gott, regnet es heute. Oh mein Gott, gewittert es heute. Oh mein Gott, Nebel, wir sehen nichts mehr. Weißt du, also ja, es ist so leicht cozy ist es schon. Stimmt. So. Also das war das empfehle ich euch dann. Und dann schauen wir mal, was haben wir diese Woche? Ja, ganz traurig, gestern gerade passiert, Catherine O'Hara ist mit 71 Jahren gestorben. Wer ist Catherine O'Hara und aus welchen Bereichen, Rollen etc. kennst du sie?
Catherine O'Hara ist eine Schauspielerin, die ich sehr schätze. kürzlich könnte, oder was heißt kürzlich, ist auch schon wieder ewig her, aber berühmt, richtig berühmt geworden jetzt gegen Ende ihrer Karriere, oder weiß ich nicht, sie ist ja sehr jung.
Die letzte Rolle,
71.
die sie gespielt hat, oder? In der Serie.
Die letzte große Rolle, die sie gespielt hat, war die Serie Schitt's Creek, da hat sie Moira gespielt. Die,
okay, nein, nicht die letzte, das war nicht die letzte Rolle, aber es macht nichts, ja? Die letzte Rolle war in The Studio, das war ja jetzt gerade eben erst.
Das kenne ich nicht.
Ja, das ist doch diese Comedy-Serie auf Apple, wo sie doch dieses so ein Hollywood-Studio mit...
Davon habe ich noch nie gehört.
Oder haben wir drüber geredet? Da bin ich mir sicher. Weil,
wirklich?
Ja, aber mach nicht. Du hast damals gesagt, du hast sie nicht gesehen und musst sie gucken, nachdem ich dir erzählt habe, worum es ging. Also das
ich würde
quasi
das
Parodie,
jetzt nochmal sagen.
Eine Parodie auf Hollywood-Studios mit, wie heißt er denn, nicht Pharrell, sondern der andere Komiker. Warte, ich könnte dir jetzt einen Namen... ein Bild zeichnen, das bringt euch sehr viel an, in einem Podcast vor allen Dingen. Seth Rogen. Das ist Seth Rogens große Serie auf Apple TV, die halt quasi so eine große Satire auf Hollywood-Studios ist und ich glaube, jeden Preis jetzt gerade, als es Preise gab, abgeräumt hat, den es da draußen gab für Comedy. Und da hat sie mitgespielt.
Doch, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, Seth Rogen hat mich abgestoßen, aber
ja, genau.
Catherine O'Hara ist natürlich sehr anziehend.
Aber Schitt's Creek, ja, das war, glaube ich, ihr letzter richtig, richtig großer Erfolg, genau.
Genau, also ich würde sagen, damit hatte sie nochmal einen Durchbruch. Auch ja in einem Alter, in dem ja Schauspielerinnen vielleicht gar nicht mehr so viele Rollen finden. Und auch innerhalb dieser Serie einfach eine Figur, die völlig ikonisch geworden ist und die vielen Leuten sehr viele Freude bringt auf jeden Fall, die sie auch sehr camp angelegt hat. Und ansonsten könnte man sie kennen aus Beetlejuice, da hat sie mitgespielt. Dann ist sie die Mutter von Kevin in Kevin allein zu Hause, von der wir natürlich nicht so viel sehen, weil sie ihr Kind zurücklässt.
Aber sie ist die Mutter, die ihr Kind vergessen hat, genau.
Genau.
Aber das ist tatsächlich, die, glaube ich, die erste Rolle, die ich mit ihr gesehen habe. Damals auch, genau. Die Mama
genau,
von
davor
Kevin allein zu Hause.
Genau, davor ist sie in der kanadischen Sketch-Comedy groß geworden und ist da so eine Generation zum Beispiel mit dem Typen, der Austin Powers spielt, seinen Namen gerade vergessen. Und auch da schon mit
Eugene Levy
Daniel.
Auch schon, ja?
Ja, Eugene Levy, genau.
Der ja auch in Schitt's Creek dann mit ihr.
Der in Schitt's Creek wieder mit ihr zusammengespielt hat. Also die beiden haben öfter mal miteinander gespielt. Haben wir mal kurz gedatet.
Ja. Also lustigerweise, sie hat ja wirklich eine ganze Karriere, die quasi in den 80ern stattgefunden hat, 80ern und 90ern und dann irgendwie nochmal neu sich erfunden, sozusagen dann in den, ich sag mal, 2010ern oder so aufwärts.
Ja.
Also in den 80ern hat sie zum Beispiel auch mit John Candy zusammengespielt oder Joe Flaherty, also das sind ja auch Namen gewesen damals in der Industrie und sie wird immer so als Comedy-Legende gehandelt, würde ich mal sagen. Genau, ja. Sie hat auch gespielt in, du sagst es, in Beetlejuice, in The Last of Us hat sie mit einer Rolle gespielt, eine kleine Rolle.
Oh.
Als, ich glaube, als Therapeutin, wenn ich mich richtig entsinne. Wo ich auch dachte, ach guck, also da hat sie so ein bisschen den Spagat zwischen seriös und Comedy geschafft. Sie hatte natürlich aber auch ganz viele Rollen in Nebenrollen, größere und kleinere in verschiedenen Sachen, also zum Beispiel auch in der Addams Family oder in Elemental oder in Six Feet Under, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm, also so wirklich auch eher, ja, solche
Comedy.
Geschichten. Genau, ja, beides, Comedy, aber auch ein bisschen ernster. Genau. Ja, schade, ich war wirklich sehr traurig, weil ich sehe sie sehr, sehr gerne tatsächlich. Oder habe sie sehr,
sehr
gerne
traurig,
gesehen.
Ja. Schitt's Creek ist wirklich auch eine der wenigen Comedies, die ich zweimal komplett von vorn bis hinten durchgeguckt habe, weil die so schön ist.
Und also da können wir auch quasi mit in unsere Empfehlung reinnehmen. Ich habe einen Tweet gelesen oder eigentlich einen Skit auf Blue Sky von einer Maura Quint, den ich sehr passend fand, weil sie hat nämlich geschrieben, "The thing about Catherine O'Hara is, she is so hilarious and talented that I forgot she was mortal." Also das Ding über Catherine O'Hara ist, sie ist so lustig und talentiert, dass ich völlig vergessen habe, dass sie sterblich ist. Und das fand ich so einen schönen Kommentar, dass ich gedacht habe, den muss ich hier mal anbringen, weil der war so, ja, richtig. Also so, mindblown. Ja, sehr, sehr schade. Das war Catherine O'Hara mit 71. Man weiß auch nicht genau, woran sie gestorben ist. Also die Familie hat bekannt gegeben, dass sie verstorben ist zu Hause nach kurzer Krankheit. Man wusste gar nicht, dass sie krank ist und sie ist dann wohl noch ins Krankenhaus gekommen, aber da sah es schon sehr, sehr schlecht um sie aus und dann ist sie halt verstorben. Aber wie und was und warum, weiß man halt auch nicht. Ja. Wer ebenfalls verstorben ist und auch so ein bisschen mit Teil meiner Jugend und war, ist der, auch kann man auch sagen, Komödiant-Satiriker Gerd Knebel, der Teil des Komikerduos Badesalz war. Und Badesalz hat ja vor allen Dingen in den 90ern auch, war ein Riesending. Ich weiß, ich kann jetzt immer so schlecht abschätzen. Ich glaube, deutschlandweit würde ich behaupten, wobei ja. Die natürlich insbesondere in Hessen, weil die kommen aus Hessen, da waren die sozusagen Götter.
Deswegen ich kann würde ich sagen, so sie haben Hessen auf die deutsche Comedy-Landkarte
sehr
platziert.
Schön, genau. weil das Ding ist, ich habe es ja nur aus der hessischen Perspektive mitbekommen. Ja. Und genau, also Badesalz war wirklich ein Comedy-Duo. Die waren schon auch ein bisschen albern und so, aber es gibt heute noch, sag ich mal, Sketche, die sie gemacht haben, die ich heute noch zitiere. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, und er ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Er hat zusammen mit seinem Comedy-Partner, also es war ja ein Duo Badesalz, Hedy Nachtsheim, das Duo halt gehabt. Die haben aber auch schon seit längerem nichts mehr gemacht. Also die waren quasi schon in Rente. Nichtsdestotrotz traurig, ja. Also da stirbt so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein Teil von meiner eigenen Jugend weg. Das ist dann immer so ein bisschen sehr ernüchternd und ja, Genau, also vor allen Dingen immer, wenn ich das Erste, was ich immer im Ohr habe, gibt ja manchmal so, immer wenn ich dann höre, Badesalz, das Erste, was ich dann im Ohr habe, ist gereizt. Ja, Mensch, naja.
Das war auch in unserer Familie ein absolutes Zitat.
Ja. Vor allen Dingen mit Platten tatsächlich großen Erfolg gehabt, was ja heute überhaupt gar nicht mehr vergleichbar ist. Ja, also
das stimmt,
ist ja,
das war so die Zeit, als man sich Comedy-Alben gekauft hat.
Ja. Naja. Ja, sehr, sehr schade. Aber ja, so ist es halt. Und ich glaube, sie haben auch, da musste ich sehr, sehr lachen, das ist tatsächlich sehr, sehr hässig. Sie haben, glaube ich, auch die Beschimpfung Drecksack auf die deutschen Bühnen gebracht. Ja, naja, Mensch, da habe ich wirklich ein bisschen, war ich echt ein bisschen traurig und nostalgisch traurig auch. Ja, dann haben wir Francis Buchholz, der mit 71 Jahren gestorben ist. Alle so ungefähr im gleichen Alter. Und ja. Tatsächlich sagte er mir nichts, das heißt aber nichts, weil ich habe ja eh nie Ahnung, was Musik angeht. Und zwar ist es tatsächlich der Scorpions-Bassist. Also Scorpions ist ja eine sehr, sehr bekannte Rockband. Ich kenne sie vor allen Dingen für den Song Wind of Change, was natürlich jetzt gar kein Rocklied ist, sondern eben die große Powerballade. Aber, aber natürlich, glaube ich, auch einer ihrer größten Hits, Rock You Like a Hurricane, aus den 80ern, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr erfolgreich in den USA auch gewesen, gerade auch mit diesem Song. Viele US-Musiker und so wissen gar nicht, dass es Deutsche sind. Das finde ich immer total lustig, wenn du so YouTube-Videos die anguckst, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie Best of Charts oder Best of Rockbands der 80er oder 90er oder so anhört. Und dann heißt es immer, ja, und wer ist das? Und das ist eine deutsche Band. Und alle so, Deutsch? Ich kenne keine deutsche Rockband. Und die dann immer alle aus den Wolken fallen, wenn sie hören, oh, die Scorpions sind Deutsche. Weißt du, so.
Nicht nur Deutsche, sondern aus Hannover, sage ich da als Hannoveraner.
Oh. Da wundert man sich, wie die Rockmusiker geworden sind, wenn die aus Hannover kommen. Aber
ja,
okay.
Oder? Ich kann mit der Musik auch überhaupt nichts anfangen, aber sie sind natürlich so gesehen die berühmtesten zeitgenössischen Söhne der Stadt,
aber
wenn man will. Ja, bitte nicht.
Ich meine, Wind of Change ist natürlich wirklich so ein und es hat natürlich damals auch den Zeitgeist total getroffen. Ja, und wie gesagt, also Buchholz ist leider jetzt verstorben und
der war auch genau in der Zeit deren Bassist. Also der war von 73 bis 92 dabei und ist dann 92 ausgeschieden. Genau, aber war quasi Gründungsmitglied.
Ja, und war auch krank und ist dann jetzt halt eben infolge seiner Erkrankung verstorben. Und ja, also ich meine, wir können vielleicht hier komplett zitieren. Wir sind tief traurig. Grundsätzlich über alles. Also irgendwie, ja, schade, aber ist halt so.
Ja.
Und dann haben wir auch noch Sly Dunbar, der mit 73 Jahren gestorben ist. Eine der großen Reggae-Legenden sozusagen, hat unter anderem und das Duo kannte ich auch, eben dem Duo Sly und Robbie gespielt. Er ist eigentlich Drummer und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer kennt denn schon die Drummer? Also sorry, aber und er war aber dadurch, dass er eben auch in diesem Duo war, natürlich doch sehr bekannt, unter anderem auch deswegen. Er war aber auch sehr bekannt, weil er wirklich mit allen Größen des Musikgeschäfts gespielt hat. Also er war Jamaikaner und kam ursprünglich eben aus dem Reggae, hat dann aber zum Beispiel mit Madonna gespielt, mit den Rolling Stones, mit Bob Dylan, also wirklich so richtig auch den großen, ich sag mal, Popmusikern oder Musiklegenden teilweise auch. Und er war eben auch selbst eine Musiklegende und ja, ist dann jetzt leider verstorben.
Keine Kollaboration mit den Scorpions, soweit wir wissen.
Naja, gut. Und dann haben wir noch Angelika Mann, die mit 76 Jahren gestorben ist. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen, also Ja, ich kannte sie auch, aber sie ist vor allen Dingen doch, glaube ich, auch einem ehemaligen Ostpublikum bekannt, weil sie halt tatsächlich in der DDR auch schon eine sehr große Karriere hatte, die sie dann geschafft hat, auch nach der Wiedervereinigung fortzusetzen. Und zwar wurde sie immer genannt die Lütte. Also das war so ein bisschen so ihre Bezeichnung, so als Spitzname. Ich dachte immer, Lütte heißt Kleine, also die Kleine. Aber offensichtlich nicht, weil sonst würde man sie ja mit 76 noch nicht noch die Lütte nennen, oder? Was heißt denn
die
Lütte,
sie heißt,
Leute?
Die Lütte heißt die Kleine und sie heißt
ach,
so, weil
doch,
sie nur 1,
doch richtig.
Genau, weil sie nur 1,49 groß ist.
Ah,
deswegen heißt
okay.
Sie so.
Naja gut, dann gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, nicht wahr? Aber da reden wir jetzt nicht drüber.
Und
die Beschreibung ist so schön kleiner Gestalt, jedoch mit kaum zu züngeln der Berliner Schnauze. Also auch eben, ja, ich würde tatsächlich hier eher sagen Kabarettistin, weniger Comedian und natürlich klar Schauspielerin. Du
und
wolltest
ganz
noch was
berühmt,
sagen.
Ja genau, ganz berühmt, als ich das gelesen habe, dachte ich, dass wahrscheinlich sehr viele sie aus ihrer Kindheit kennen, denn sie war auf der Kinderschallplatte Der Traumzauberbaum.
Ja.
Und das weiß ich von meinem Mann, ist irgendwie auch so Erlebnis, was irgendwie ähnlich prägend ist wie die drei Fragezeichen im Westen oder so.
Ja, oder aber wie Hans Petsch, würde ich eher sagen.
Ja, oder?
Ja,
genau. Die Erzähl-mir-was-Reihe vielleicht. Oder
ja,
sowas.
Wobei ich glaube, die Erzähl-mir-was-Reihe, die war bei mir extrem präsent, weil ich die auch jede Woche gesammelt habe und mit meinen irgendwie, weiß ich nicht, 1-Euro-Apps in den Laden gerannt bin. Aber ich glaube, die kannte auch nicht jeder. Aber ja, genau so. Ja. Ja, schade. Und ist jetzt dann leider verstorben, hatte Brustkrebs und hat sich eine Chemo dann auch unterziehen müssen, aber ist am Ende dann leider letztendlich mehr als Verlierer aus dem Kampf rausgegangen. Ja, also dann war doch diese Woche, sag ich mal, einiges los. Dann haben wir auch ein paar Kranke, unter anderem Quentin Aaron, der im Krankenhaus liegt, den es aber den Umständen entsprechend nach eigentlich gut geht, in Anführungszeichen. Und zwar Quentin Aaron, ein Schauspieler, den ich tatsächlich nur aus dem Film The Blind Side kenne, wo er quasi diesen talentierten Footballer gespielt hat. Und Quentin Aaron ist ja noch gar nicht so alt, der ist gerade mal 41 und der hatte wohl einen Schlaganfall. Und tatsächlich hatte ich zwischendurch gelesen, dass er an die Todestür klopft, aber mittlerweile hat er sich ganz gut gefangen. Also die konnten dann im Krankenhaus ihm tatsächlich helfen und ich weiß nichts über die Details, aber was man ja weiß ist, wenn man einen Schlaganfall hatte, dass es da ja sozusagen diese Golden Hour gibt, also so diese goldene Stunde, innerhalb man eine Behandlung machen muss und wenn man innerhalb dieser Zeit keine Behandlung bekommt, dann sind die Konsequenzen halt permanent. Während man innerhalb dieser goldenen Stunde nach dem Schlaganfall noch reagieren kann und Dinge verabreichen kann, dass es dann oft so ist, dass man fast komplett wieder so rauskommt, wie man reingegangen ist sozusagen. Mhm. Und aber diese Golden Hour sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aber da müsste ich nochmal googeln, ich glaube die ersten 40 Minuten nach dem Schlaganfall. Also es ist wirklich,
also noch
wirklich,
nicht mal eine Stunde.
Ja, ich glaube es ist. Also ich denke, es heißt wahrscheinlich die Golden Hour, weil es wahrscheinlich 60 Minuten sein können, aber ich hatte irgendwo was gelesen, am besten in den ersten 40 Minuten nach dem eigentlichen Schlaganfall. Ja. Deswegen wird auch nach Schlagerfällen und so weiter, die Leute werden auch oft geflogen und so. Ja. Naja, und also er ist im Krankenhaus und die Familie hat sich bedankt nochmal für die überwältigende Liebe und Unterstützung und Gebete und eben guten Wünsche von den Fans auch natürlich. Und sie möchten eben mitteilen, dass er einen Schlaganfall hatte, dass er bei Bewusstsein ist und ansprechbar ist und eben auf dem Weg der Besserung und dass es ihm also den Umständen entsprechend gut geht und dass man da aber bitte auch davon Abstand nehmen soll, irgendwelche fabrizierten Dinge in die Welt zu rufen nach dem Motto, er ist schon halb tot oder so. Ja.
Die haben auch erzählt, dass es rechtliche Konsequenzen für jeden geben würde oder für diejenigen geben würde, die ohne Zustimmung über seinen Gesundheitszustand sprechen. Das sind wir doch jetzt auch gerade, oder?
Ja, aber ich glaube, hier geht es eher um die Tatsache, dass sie irgendwas behaupten. Also wir geben ja quasi nur wieder, was die Familie wiedergibt. Du hast schon recht, ja. Also dann hoffe ich mal, dass sie keine deutschen Podcasts hören.
Ja, ist zu hoffen.
Dann haben wir Konstantin Wecker, der einen Narrenschaden in den Händen hat und deshalb seine Tournee absagen musste. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja irgendwie, fand ich schade.
Ja.
Ja, es war so ein bisschen so, ach verdammt. Und ich hatte auch gelesen, Roland Kaiser hat auch gesundheitliche Probleme, musste auch einen Teil seiner Konzerte absagen. Auf der anderen Seite, Konstantin Wecker ist 78, Roland Kaiser ist jetzt auch schon in seinen 70ern, also ich sag mal, das sind alles alte Männer, aber pst.
Genau. Er hat gesagt, also er hat die ganze Tournee abgesagt und er hat auch gesagt, dass das Spätschäden sind von seinem Alkoholismus, seiner Meinung nach.
Ja, also ich meine, gerade Konstantin Wecker ist tatsächlich, also nicht nur Alkoholismus, sondern ich kenne ihn vor allen Dingen als Heroin und also als Kokain, Entschuldigung, als Kokain, wie sagt man, Schnupfer sagt man nicht, User, ja, naja, genau. Naja, aber ich meine, das sind auch Zeiten, die eigentlich hinter ihm liegen, aber ja, Spätfolgen halt.
Genau.
Dann, das fand ich auch irgendwie ein bisschen erschreckend, und zwar Was Wild, der Ex-Sänger von Spandau Ballett, die in den 80ern natürlich riesengroße Hits hatten, ist jetzt wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Und ich dachte so, what shit? Also Spandau Ballett kenne ich vor allen Dingen, glaube ich, mit ihrem Song True. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge andere, Golden und so weiter. Aber True ist, glaube ich, so der große 80er-Hit. Und Was Wild hat dann mittlerweile, also die Band gibt's nicht mehr, und er ist 37, also jetzt auch nicht so alt eigentlich.
Ich glaube, er ist nicht damals Sänger gewesen, sondern ist
später dann Sänger geworden. Das kann sein, ja. Und er hat aber jetzt auf jeden Fall in London in Musicals gespielt, also West End und so weiter.
Mhm.
Sehr erfolgreich, zum Beispiel in dem Queen Musical We Will Rock You etc. Und ja, und ist aber jetzt, wie gesagt, angeklagt worden wegen Vergewaltigung. Einmal vom März 2015. Und dann einmal wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung in Thailand vom Dezember 2019. Und er hatte wohl beide Frauen über eine Dating-App kennengelernt, also über Tinder. Und er selber behauptet, die sexuellen Handlungen wären einvernehmlich gewesen, aber die Opfer sagen eindeutig nee. Also wir haben deutlich nein gesagt. Ja.
Genau, er scheint eine Vorliebe zu haben für Sex im hilflosen Zustand, also.
Ja, ach, schlimm. Also wenn die Frauen dann teilweise auch ohnmächtig sind und so weiter, zum Teil sind die wohl auch geroofied worden und so, wo sie dann eben ohnmächtig auf dem Bett liegen und dann aufwachen und dann, wie gesagt, feststellen, es muss was passiert sein, aber es vielleicht auch gar nicht wissen. Teilweise auch gar nicht wissen, dass sie zum Beispiel gefilmt worden sind oder so. Also, also so schlimm eine Vergewaltigung ist, ich stelle mir das noch viel schlimmer vor, wenn du das einfach gar nicht aktiv mitbekommen hast. Weil du halt dann einfach dir wahrscheinlich so viele schlimme Gedanken machst, was passiert hätte sein können, das würde mich, also ja, naja.
Oder ja auch erstmal feststellen muss, dass überhaupt was passiert ist. Ne?
Also wenn man halt jetzt, genau, weil wenn man jetzt zum Beispiel, also mir fällt da halt jetzt gerade nur das Beispiel ein, im Februar, also jetzt nächste Woche dann, geht ja die Gerichtsverhandlung gegen Høiby los, den Sohn von Mette Marit, der norwegischen Prinzessin, Marius Høiby, und der ist auch angeklagt worden wegen Vergewaltigung, und da waren Opfer dabei gewesen, die er wohl auch gefilmt hat in ohnmächtigem Zustand. Also nicht nur Vergewaltigung, sondern auch sexuelle Nötigung und eben Übergriffigkeit etc. Und die haben quasi erst durch die Polizeivorladung davon erfahren, dass es diese Videos gibt. Und das ist halt wirklich irgendwie schlimm, ja. Naja, also da bin ich ehrlich gesagt froh, dass hier tatsächlich auch jemand belangt worden ist. Und quasi, ja.
Ja, also die Verhandlung läuft jetzt, und er ist aber auch schon mal verurteilt wegen ähnlicher Verbrechen. Also das ist nicht das erste Mal oder zweite oder dritte. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir von dieser Geschichte zu einer ganz regulären, normalen Trennung? Und ja, ist schwierig. Aber es geht um Bella Hadid, die wieder Single ist. Und da muss ich sagen, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Erstens, ich hatte total vergessen, dass Bella Hadid erst 28 ist, weil die so viel in der Presse ist, dass man irgendwie immer denkt, die ist schon, ich weiß nicht, 40 gefühlt. Und also die hat so viel Leben quasi schon hinter sich. Auf der anderen Seite, ihre Schwester ist ja auch
dauernd
in der Presse.
Aber wird mit 40 denn noch über einen berichtet, ist die Frage.
Ja, schon. Also ich meine, hallo Claire, aber die ist natürlich super ikonisch. Das ist, ja. Und die, also ich meine, die ist natürlich nicht 40, aber ich meinte, die ist noch älter, ja. Also so. Also Bella Hadid, und zwar die war zusammen mit einem, es wird immer so schön gesagt, Equidistrian. Und so ein Wort, einem Reiter, so einem Cowboy. Ich meine, können wir irgendwie verstehen,
oder? Einem Pferdenarr.
Also ja.
Gibt es
also,
eigentlich auch ein Pferdejunge, so wie Pferdemädchen? Nee, ne? Gibt es irgendwie nicht.
Das sind Cowboys dann, glaube ich. Die Jungs haben
ja,
dann,
ja, ne?
Die Jungs
das eine
haben
sind Pferdemädchen,
coolere,
das andere sind Cowboys.
Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, es ist so unfair, weil die Jungs haben dann so coole
das ist sehr
Bezeichnungen.
Unfair.
Ja. Und wenn man von Cowgirl redet, dann denken die meisten eher so an, ich weiß nicht.
Reverse Cowgirl.
Also auf jeden Fall ist er ein Reiter, aber tatsächlich so in diesem eben Rodeo-Reiten, beziehungsweise halt so Wildweste reiten, so unterwegs und so weiter. Und ja, und sie war jetzt 2 Jahre in Texas und hat da das, ich sag mal, normale Leben gelebt, insofern man von einem normalen Leben leben kann, reden kann, wenn er sich halt so
in ganz diesem normales Reiter... Leben auf dem Reiterhof in Texas.
Ja, also ich meine, für eine Bella Hadid ist das durchaus
vielleicht, ja.
Normal, ja. Aber sie sind jetzt nach 2 Jahren sind sie auseinandergegangen und da meinte auch hier in dem Artikel, den ich gelesen hatte, meinte die Kommentatorin so, also dafür, dass sie da 2 Jahre reingesteckt hat, ohne Ring, ist die Ausbeute schon sehr enttäuschend. Und ich dachte so, what the fuck, es gibt ja wohl Leute, die länger als 2 Jahre zusammen sind, bevor sie heiraten. Aber natürlich, für eine Hadid ist das so ein bisschen so komplettes Commitment, 2 Jahre lang sich komplett zurückzuziehen von L.A. und sämtlichen irgendwie High-Society-Geschichten und da in Texas irgendwie zwischen den Pferden und mit ihrem Lieblingsboyfriend da irgendwie einen auf normal zu machen. Und ja, okay. Aber das hat sich ja jetzt erledigt, denn sie ist jetzt getrennt und wird wahrscheinlich, vermuten wir mal, wieder zurück nach L.A. ziehen. Aber ja, also die Quintessenz dieser Nachricht ist, Bella Hadid ist wieder Single.
Und er auch.
Ja, genau. Dann haben wir das Dschungelcamp. Und zwar, ich gucke ja Ibis, also ich bin ein Star, hol mich hier raus nicht. Aber ich lese immer so ein bisschen passiv-aggressiv an der Seite mit, sag ich mal. Und tatsächlich ist es da, dass der Einzige, der mich wirklich interessiert hat, von den ganzen Kandidaten ja Gelo Farim ist, weil ich mir so ein bisschen so eine Redemption, also einen Redemption-Arc erwartet habe. Aber dem Ganzen wird er nicht gerecht, weil er sagt einfach gar nichts dazu. Also er wurde halt natürlich befragt zu seinem, zu dem Fall mit dem Davidstern und dem Skandal und so weiter und behauptet, er dürfe dazu nichts sagen, weil er eine NDA unterschrieben hätte. Und tatsächlich ist es jetzt auch von seinem Anwalt und auch dem Anwalt der Gegenpartei, also dem Hotelangestellten, der da auch mit involviert ist, bestätigt worden, dass er da einfach nichts sagen darf. Und dass er wahrscheinlich schon zu viel auch schon gesagt hat im Dschungel. Und tatsächlich macht auch Gelo Farim kein Geheimnis daraus, dass er nur wegen der Kohle da reingegangen ist. Aber er bringt halt tatsächlich nicht das, was er bringen soll. Also wenn ich Producer wäre der Sendung, dann wäre ich tief enttäuscht. Und ich finde, er hat
aber
auch natürlich...
Aber das müssen die ja im Vorfeld schon gewusst haben, dass
ja,
der
das Ding, man weiß, wie er das denen verkauft
hat.
Ja. Ja, aber wer weiß, wer das denen verkauft hat. Und dann ist es ja aber auch so, dass... Also ich als Zuschauer erwarte mir natürlich den klassischen Redemption-Arc, weil ich auch weiß, wie so Reality-TV halt gespielt wird. Und dass er diese Chance nicht nutzt, finde ich eine verlorene Chance tatsächlich auch für ihn. Weil so kommt er einfach nur noch unsympathischer raus aus der Geschichte als vorher. So hätte ja versuchen können, eben das Format für sich zu nutzen und die Erwartung zu erfüllen und dann eben seinen großen Redemption-Arc zu bekommen. Und stattdessen geht er da jetzt raus und wirkt einfach nur noch unsympathischer, als hätte er halt irgendwie gar keinen Bock darüber zu reden. Ja? Also ganz schwierig. Dann gibt es wohl auch noch Ariel, also da hatten wir ja drüber gesprochen, die eine Reality-TV-Sternchen da, die so ein bisschen eine auf Meerjungfrau macht und die muss da wohl durch den Dschungel gehen und muss irgendwie alle anpieksen. Also Potsteerer, Shitsteerer ist so, glaube ich, das, was man sagen kann, wenn es um sie geht. Das war am Anfang, glaube ich, noch ganz lustig, wenn sie jeden irgendwie darauf angesprochen hat, auf die großen Skandale und die irgendwie angepiekst hat und so lange die den Daumen in die Wunde gelegt hat und Salz überall reingerieben hat, bis die Leute halt quasi ausgerastet sind. Und das ist in der ersten Woche noch lustig, aber ich glaube, jetzt irgendwie, nachdem die schon bei der Halbzeit sind, ist sie nur noch nervig, ja. Aber okay. Also das sind so meine Eindrücke, die ich von außen habe. Ich weiß nicht, hast du was an Eindrücken irgendwie mitgenommen?
Nein, gar nichts.
Okay. Ja, also dann werde ich hier meine Eindrücke
mal... Und ich habe noch nicht
mal
den Hashtag gemutet,
aber
kurz davor.
Ich werde meine Eindrücke dann hier jetzt ab ACTA legen, weil das sind ja auch gar keine Ersteindrücke, sondern zwei, drei und vierte Eindrücke. Und deswegen, weil ich mir gedacht habe, Leute, Ibis ist gerade wirklich eine große Nummer, aber wir gucken es ja beide nicht. Also weder Nils noch ich, habe ich tatsächlich unseren heißgeliebten Korrespondenten gefragt, unseren Let's Dance-Korrespondenten Marcel, mit dem ich ja die für Hot Pink die Let's Dance-Staffeln besprochen habe, die letzten beiden Seasons. Und habe ihn gefragt, weil er guckt nämlich, ich bin jetzt da, hol mich hier raus. Und er hat für uns einen Audiokommentar eingesprochen und hat so ein bisschen seinen Eindruck der Staffel bisher wiedergegeben. Und das ist natürlich jetzt klar auch subjektiv, aber es ist zumindest ein Eindruck von jemandem, der es tatsächlich auch schaut.
Das heißt, der ist quasi unser Außenkorrespondent im australischen Dschungel.
So ein bisschen wie die Außenwette in Wetten, dass. Ich liebe
genau.
Es. Sehr, sehr schön. Also, wir geben ab zu Marcel.
Staffel 19 im Dschungel. Das Halbzeitfazit. Ach, das reicht jetzt auch wieder. Ich kann das genauso wenig wie Jan Küppen. Moin, Marcel hier. Ihr kennt mich vielleicht noch aus den Let's Dance-Episoden von Hot Pink. Und neben Let's Dance gucke ich halt auch gerne Trash-TV-Formate. Insbesondere, wenn es auf der Arbeit mal wieder stressiger ist, ist das einfach wunderbar, um abends das Hirn leer zu kriegen und einfach abzuschalten. Und Ich bin ein Star, holt mich raus, ist ja so etwas wie die Grand Dame des Trash-TV. Immerhin in der 19. Staffel inzwischen. Und ja, vor ein paar Jahren hat man immer noch das beliebte in manchen Podcasts, Grüße an die Medienkuh, das beliebte Wer-Spiel mit dem Cast gespielt, weil man dann vielleicht ein oder zwei Leute nicht kannte. Inzwischen wird das so ein bisschen langweilig. Jetzt ist eher so, wen kennst du? Das interessantere Spiel, weil von den 12 mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten, die da drin sind, kannte ich diesmal Gil Oferim, Hardy Krüger, Melja Dumont und Simone Ballack. Das verrät einiges über mein Alter und sagt auch alles im Prinzip über dieses Format aus, was es ein Stück weit inzwischen geworden ist. Aber bevor wir zu den allgemeinen Gedanken kommen, was gibt es zu dieser Staffel bislang zu sagen? Die Staffel ist recht eintönig, denn es dreht sich alles um Ariel. Ariel ist eine Schweizer Reality-TV-Persönlichkeit. Die hat schon bei so Formaten wie Prominent getrennt und Love Fool mitgemacht. Und die zieht sämtliche Aufmerksamkeit und Sendezeit auf sich, weil sie sich permanent mit allen streitet. Warum, versteht man nicht so ganz. Also warum sie sich jetzt konkret streitet, weil die Streits entzünden sich an Sachen, wo man so denkt, so, what? Und ich habe auch aufgegeben, das nachzuvollziehen. Und nicht nur aufgegeben, das nachzuvollziehen, sondern teilweise aufgehört, es zu gucken. Und beispielsweise war am Dienstag oder am Mittwoch die Folge, wo direkt die ersten Minuten schon wieder Ariel am Rumschreien war. Und ich dachte mir so, nee, das tue ich mir nicht an. Ich schalte ab. Also das, was als Sendezeitmagnet gedacht ist, löst bei mir inzwischen einen Abschaltimpuls aus. Und das ist auch was Reality-TV inzwischen generell hat. Denn Reality-TV frisst sich inzwischen selber. Das haben zum einen die Teilnehmer im Camp schon genügend mit analysiert. Aber ich möchte den Punkt einmal aufgreifen, denn im Reality-TV muss alles immer überdrehter und extremer sein. Es wird immer mehr mit Berechnung gemacht, weil Reality-TV ist ja der Fast-Track zum Influencer-Dasein. Weil je mehr Sendezeit du hast, egal ob gut oder schlecht, ist bestellte Instagram-Follower und die kannst du dann halt für Kooperation gegen Geld verkaufen, de facto. Und immer mehr Leute in diesen Formaten gehen da halt nur rein aus genau den Gründen. Und wie kriegen sie Sendezeit? Hängt vom Format ab. Also entweder man streitet sich halt permanent, möglichst lautstark vor der Kamera, oder man leckt und vögelt mit jedem rum. Hallo, are you the one? Und dadurch werden diese Formate immer absurder und man will sie eigentlich auch nicht mehr gucken. Also zumindest ich will sie nicht mehr gucken, weil früher war es so zum Abschalten, da denkst du, ja, zum Glück habe ich einen gescheiten Job und muss mich nicht in diese Formate setzen. Inzwischen ist es, ich will nicht sagen Intelligenzbeleidigung, aber es ist halt einfach, es ist alles so fake und so überdreht, dass es auch überhaupt keinen Spaß mehr macht, dazu zu schauen. Und das ist halt auch was, ja, wo das Dschungelcamp dieses Jahr drunter leidet. Also vielleicht wird es noch besser, wenn Ariel auszieht, wann auch immer das ist. Wir sind jetzt ja glücklicherweise schon in der Ausziehzeit, wo dann die Teilnehmer mit den geringsten Anruferzahlen rausgeworfen werden. Und wenn wir jetzt mal über Ariel hinausschauen, was hat die Staffel sonst noch zu bieten? Ja, zwei Damen, die sich gegenseitig die Kerle ausgespannt haben. Dann Gil Oferim natürlich mit seiner Antisemitismus-Geschichte, wo jetzt man dachte im Vorweg, oh, wahrscheinlich auch RTL dachte, oh, da haben wir schön was, der kann ordentlich erzählen. Und der lehnt halt alles ab, weil er sagt, dass er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat. Und deswegen ist dieses Thema im Dschungel dead on arrival gewesen. Wenn man jetzt der einschlägigen Boulevardpresse glauben darf, gibt es sowas vielleicht gar nicht. Mag ich nicht beurteilen. Bislang aber als Geschichte ein Totalausfall. Und ja, auch sonst, Ariel übertönt und überdeckt halt alles. Es wird manchmal noch erträglich gemacht im Schnitt. Also der Schnitt versucht das meiste noch draus zu machen, indem halt in jede dieser Streitszenen die anderen Camper reingeschnitten werden, wie sie das von ihren Liegen aus angucken und live kommentieren. Also die vierte Wand halt schon im Camp durchbrochen wird. Das macht es halt manchmal ein bisschen erträglich, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nichts, was man sich noch angucken muss. Denn früher war das Dschungelcamp mal die Prüfung für die Camper. Also sich selbst an die Grenzen bringen, sein Ekel, whatever. Da konnte man ja die schönsten Storys spinnen und halt auch sein Image positiv verbessern. Heute ist es mehr, dass das Dschungelcamp eine Prüfung für die Zuschauer geworden ist. Und zwar nicht, weil das schlecht produziert wurde oder schlecht produziert wird. Die Produktion ist immer noch super und was da an Arbeit reingesteckt wird, das ist Wahnsinn auch. Was man im Schnitt und was die Writer noch versuchen, da rauszuholen, das ist absolut Wahnsinn. Aber das Dschungelcamp ist nicht mehr das, was es mal war, weil die Leute, die da reingehen, nicht mehr zum Format passen. Früher war das Dschungelcamp so die Hoffnung auf, ja, die zweite Chance für eine Karriere. So, die Karriere war abgeebbt, entweder als Schauspieler oder man hatte seine 5 Minutes of Fame als Castingshow-Teilnehmer. Und das Dschungelcamp war früher die Möglichkeit, hey, hier, mich gibt's noch. Und wenn man sich Leute anguckt wie Ross Anthony, die haben danach eine steile Karriere hingelegt. Und jetzt ist es halt, man hat fast nur noch diese neue Generation von Reality-TV-Stars, die halt von einem dieser Formate ins andere tingeln. Überall wird laut gestritten und rumgeschrien und unheimlich viel wird, zumindest ist das Gefühl, was bei mir rüberkommt, nur noch gemacht, um Sendezeit zu ziehen, weil aus Sendezeit ergeben sich Follower, aus Followern ergibt sich Geld durch Kooperation. Und das ist was, was für mich dieses Format inzwischen kaputt macht und auch dieses gesamte Reality-TV-Genre halt kaputt macht, weil es wird alles immer extremer und muss man sich es noch angucken? Meine Meinung inzwischen eigentlich nicht mehr. Und damit zurück zu Hot Pink.
Ja, interessanterweise wurde dann aus der konkreten Kritik eine allgemeine Kritik. Aber,
ein Rant geradezu.
Ja, ein sehr ruhiger im Ton, aber inhaltlich genau. Schon sehr scharf eigentlich. Ja, was sagst du dazu?
Ich kann das alles nachvollziehen. Vor allem, ich glaube, tatsächlich hat sich das sieht man, also ich kenne ja vor allem RuPaul's Drag Race, aber da ist es ja auch so als Reality-Sendung, die Leute, die da reingehen, wissen, dass es wichtig ist, wie man später wahrgenommen wird, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, gehen da schon mit einem Drehbuch im Kopf rein, haben schon Plotpoints, die sie abarbeiten wollen, haben ein Skript, das sie mitbringen, sodass die Producer quasi von vornherein wissen, was sie mit denen anfangen sollen und so. Und dadurch, dass sich das so professionalisiert hat, ist es einfach langweiliger geworden. Hm. Ja.
Ich musste übrigens ein bisschen schmunzeln, nachdem er jetzt gesagt hat, die Reality-TV-Formate von heute kannst du eigentlich stecken, dass ich gerade zum Anfang unserer Episode heute ein Reality-TV-Format empfohlen habe, das genau in die andere Richtung geht, nämlich super genau. Cozy unterwegs ist. Aber das ist natürlich auch öffentlich-rechtlich. ja, das genau. Fand ich also, trotzdem einen spannenden
Reality
Eindruck.
Reality ist ja nicht Reality.
Ja, genau. Das stimmt. Ich fand es insofern einen spannenden Eindruck, weil ich mir halt tatsächlich gedacht hatte, ja, egal ob jetzt zum Beispiel ein Kandidat wie Gelo Farim oder so funktioniert, was ja in diesem Fall offensichtlich nicht der Fall ist, dass dann die anderen Teilnehmer sozusagen es rausreißen mit ihren eigenen Skandalen. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so, dass jetzt auch das Publikum, das sonst immer sehr leidenschaftlich das Ganze verfolgt hat, doch so ein bisschen gesättigt ist. Also ich meine, natürlich ist es eine Meinung von vielen Meinungen, aber ich glaube, dass auch viele so ähnlich denken, wie Marcel jetzt auch über diese Staffel denkt. Und ja, das war ein Eindruck für euch. Wenn ihr da andere Meinungen habt oder eure 2 Cent dazugeben möchtet, dann schreibt uns bitte. Also ich bin da sehr neugierig, weil wie gesagt, ich guck's ja nicht. Ja, sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank nochmal für den Kommentar, Marcel. Und dann gehen wir weiter. Und zwar Trennungen. Samira Weili und Lauren Morelli haben sich getrennt. Wenn man sich fragt, wer, dann sage ich die Schauspieler aus Pretty Little Liars und Orange is the New Black. Samira Weili hat ihren großen Erfolg in Orange is the New Black gehabt und dann danach in der Serie The Handmaid's Tale, also daher könnte man sie vielleicht auch kennen. Und in Orange is the New Black hat sie eben vor der Kamera gespielt, während sie dort dann ihre jetzige bald Ex-Frau kennengelernt hat, nämlich Lauren Morelli, die halt hinter der Kamera tätig war und da die Fäden gezogen hat. Und ja, aber die beiden sind zusammengekommen und es war so ein bisschen so das große Celebrity-Paar von Orange is the New Black. Und die waren jetzt auch 9 Jahre zusammen, also haben dann geheiratet, haben eine Tochter bekommen und so weiter. Und jetzt dann nach 9 Jahren ist dann jetzt leider jetzt Schluss. Also es ist ein bisschen traurig, weil wenn jemand schon 9 Jahre zusammen ist, da denke ich immer, oh, es hält vielleicht ja doch noch länger, aber offensichtlich nicht. Und ja, und schade. So ein bisschen so ein Prestige-Celebrity-Paar, das auseinandergeht, ein queeres.
Naja, genau, auch ein ikonisches lesbisches Paar, was aus der ikonischen lesbischen Serie Orange is the New Black rausgekommen ist, sozusagen.
Ja, genau. Naja. Dann war diese Woche irgendwie sehr musikgeprägt und ich musste doch ein bisschen schmunzeln. Also zum einen musste ich über die Nacht schmunzeln, dass Neil Young, sehr, sehr bekannter Musiker, also eigentlich Musikerlegende, muss man schon sagen, dass der einfach Grönland die Rechte zu seiner Musik geschickt hat, nach dem Motto, tut mir leid, dass Trump so ein Arsch ist, das ist meine persönliche Entschuldigung an euch. Und das finde ich irgendwie geil. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Also nach dem Motto, tut mir leid. Und ich dachte so, also ich habe es erst gelesen und dachte, okay, sorry, lieber Neil Young, ich finde das als Geste ja schön, aber was sollen die Grönländer mit deiner Musik? Ja, also so ein bisschen so, Und aber ich finde es halt als Geste irgendwie cool. Und er sagt halt auch, er hofft, dass seine Musik halt dazu beiträgt, dass die Leute irgendwie bessere Laune haben und ja, so. Und tatsächlich hat er denen komplett, und das muss man aber auch man muss den Kontext hier verstehen, weil er nicht nur das quasi gemacht hat als eine öffentliche Protestaktion gegen Trump und Konsorten, sondern auch gegen zum Beispiel Jeff Bezos und Amazon Music und so weiter und Spotify und so, weil er nämlich sich weigert, dass seine Musik oder sein Musikkatalog da, auch sein Backkatalog und so, dass die da gelistet werden und verkauft werden dürfen. Also er weigert sich da quasi aktiv dran teilzunehmen, gerade auch sein Lieblingserzfeind Jeff Bezos, Amazon und dass er dann eben stattdessen sagt, okay, und ich gebe es aber euch. Also alle, die ein grönländisches Handy haben, beziehungsweise grönländische, also wie sagt man, IPs und Maschinen benutzen, also Handy oder Tablet oder Notebook oder was auch immer, die können es halt komplett alles gratis runterladen. Und wie gesagt, auch den Backkatalog, was natürlich richtig großartig ist. Der hat ja Jahrzehnte an erfolgreicher Musik. Und ja, ich finde es irgendwie geil.
Es ist eine sehr lustige Art zu protestieren sozusagen. Es ist so positiv, so konstruktiv.
Ja, genau, richtig konstruktiv ist genau das richtige Wort. Und also wir wissen ja auch, natürlich gibt es auch hier und da den Workaround. Also wenn man jetzt unbedingt dann seine Musik haben möchte gratis, dann gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, per VPN irgendwie so zu tun, als bist du ein grönländischer Mitbewohner. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, der Aufwand, das alles zu erledigen, größer, wenn du das so machst, als wenn du wirklich in Grönland irgendwo sitzt. Und ja, ich finde es irgendwie cool. Also es ist so ein bisschen so in dem Kontext, er schmiert sozusagen Amazon und Jeff Bezos aus, aber gleichzeitig sieht das auch als positive Geste für eben Grönland. So nach dem Motto, sorry Leute, es tut mir echt leid, ich hoffe meine Musik macht euch da gute Laune und hilft euch ein bisschen da so den Widerstand sozusagen aufzubauen. Wobei man hier auch sagen muss, erstmal ist es jetzt nur für ein Jahr. Und er meinte aber, es kann auch durchaus verlängert werden, da müssen wir in einem Jahr dann nochmal miteinander reden.
Mhm.
Finde ich aber irgendwie geil. Ja, also ja, das fand ich irgendwie, das war halt was Positives. Und deswegen kam das jetzt hier in die Nachrichten mit rein. Und ebenfalls was Positives hat Bruce Springsteen gemacht. Und zwar hat er tatsächlich einen Protestsong geschrieben, relativ spontan, innerhalb von einem Abend, hat den hochgeladen und hat den quasi rausgehauen. Und zwar geht es da um, ganz konkret, um die Vorfälle in Minnesota aktuell, die in den USA stattfinden. In Minnesota, kann man vielleicht zusammenfassen, sind an die 3000 ICE-Agenten quasi entlassen worden und dorthin geschickt worden. Und die versuchen jetzt in Minnesota so viele, in Anführungszeichen, Illegale wie möglich festzunehmen und ja, zu verschleppen und nach Hause zu schicken. Und da sind aber natürlich, wir sehen es ja immer wieder auch mit ICE, Leute dabei, die eigentlich das nicht verdient haben. Und es kam tatsächlich jetzt schon zu mehreren Toten tatsächlich in Vorfällen, die einfach super tragisch sind, weil da Leute ums Leben gekommen sind, die nicht ums
die
Leben hätten kommen
protestieren,
müssen.
Ja.
Richtig, also ja. Wo ICE komplett übertrieben gehandelt hat. Und also da ist zum Beispiel eine Mutter verstorben, die angeblich eine Waffe gezogen hätte, und das war aber nicht der Fall. Kann man jetzt auch anhand der Kamerabelege halt sehen, die ist halt erschossen worden. Und jetzt ist auch vor 2 Tagen, glaube ich, war das, oder 3 Tagen, also schon einen Moment her, wurde ein junger Mann getötet, der Krankenpfleger ist, der auch eine Waffe bei sich hatte, die er aber definitiv nicht gezogen hat. Und der auch, weil er sich gekümmert hat um eine Protest, also er war selber bei den Protestierenden, hat sich aber um eine Frau gekümmert, die eben auch protestiert hat und die niedergeschlagen worden war. Und im Zuge dessen ist er halt von ICE erschossen worden. Die haben, glaube ich, 8-mal oder 10-mal in ihn geschossen, also auch unprovoziert. Und ja, und das war sozusagen dann der letzte Vorfall, wo dann Bruce Springsteen gesagt hat, es geht so nicht, wir müssen irgendwas machen. Und ich meine, ich bin Musiker, meine Tools, meine Werkzeuge sind die Musik. Und dann hat er wirklich so einen ganz klassischen Protestsong geschrieben und hat ihn hochgeladen und rausgehauen, der auch inhaltlich, wenn man sich den Text ansieht, ganz konkret eben Bezug nimmt auf diese Ereignisse, die gerade dort stattfinden, auch Namen nennt und so weiter, wirklich ganz, ganz konkret wird und eindeutig. Und ich muss dir sagen, ich fühle mich so ein bisschen, als sei ich irgendwie zurückversetzt in die 60er, so dieser revolutionäre Spirit irgendwie. Also so dieses, ich weiß nicht, dieses, also wann hast du das letzte Mal einen Protestsong gehört? Also ich nicht, Janis Joplin in den 60ern oder so, weißt du? Oder Bob Dylan oder so. Und ja, also ich weiß nicht, ich find's irgendwie cool.
Ist es auch. Und ich dachte so drüber nach, dass es vielleicht eine der wenigen Möglichkeiten ist, dem was entgegenzusetzen, was ICE so hat, ne, mit Waffengewalt und Bundesautorität und so. Du hast einerseits diese Solidarität und diese Community, die da in Minneapolis ja sehr eng zusammenarbeitet, was ja gerade irgendwie auch, da kann man ja auch sehr viel draus ableiten und sich angucken, wie sind die eigentlich organisiert, wie machen die das, dass die sich gegenseitig so helfen, diese Solidarität, und es funktioniert ja wirklich als Gegengewicht quasi zu diesem krassen Militarismus. Ja, und ich glaube, Kunst und Kultur oder so ist das einzige andere, was man da so gegensetzen kann.
Ja, ja.
Und es ist ganz cool zu sehen, dass Bruce Springsteen sich quasi dann erinnert, wo er herkommt.
Ja.
Wobei der macht jetzt immer Protestsongs, aber das ist irgendwie so, ja.
Ja, aber er hat halt auch einfach, glaube ich, so einen Nerv getroffen, weil er halt wirklich gesagt hat, innerhalb von 24 Stunden hat er das runtergeschrieben, das brach so aus ihm raus und hat es dann auch komplett hochgeladen und frei zur Verfügung gestellt.
Der hat natürlich eine riesen Plattform,
ja. Ja, klar. Der Song heißt Streets of Minneapolis. Übrigens titelmäßig natürlich ein bisschen angelehnt auch an seinen großen Hit Streets of Philadelphia. Und in Streets of Minneapolis, ich find's halt krass, weil der Text halt einfach so eindeutig ist. Also oft hat man ja dann doch Songs, die so allgemein bleiben. Also irgendwie, keine Ahnung, also was weiß ich, die weltpolitische Lage ist schlimm oder so. Und so, nee, der wird halt wirklich ganz konkret und spricht eben von genau diesen Vorfällen in Minneapolis. Und tatsächlich muss ich dir auch sagen, habe ich durch die Veröffentlichung des Songs auch erst mitbekommen, dass er auf Blue Sky ist. Das war so, ach guck, das war so, okay. Ja, also das fand ich auch cool. Das ist irgendwie, ja, Musik ist halt so ein bisschen so der Schlüssel diese Woche. Und eine dritte Musikgeschichte, die gemacht wurde, war Lady Gaga. Die hat eine Version aufgenommen, eine eigene Version von Mr. Rogers, Won't You Be My Neighbor. Und das Ganze hat natürlich insofern ein bisschen ein Geschmäckle oder ein, ja, ich sag mal, einen seltsamen Hintergrund, weil sie hat das nicht persönlich als Sängerin gemacht, sondern das ist quasi eine Auftragsarbeit im Zuge einer Super Bowl-Kampagne von einer Immobilienfirma, so wollte ich sagen, wenn du also so Immobilien quasi machst. Und also die haben das quasi in Auftrag gegeben. Das ist also nicht PBS oder so, also die Öffentlich-Rechtlichen in USA, sondern das ist von die Red Fine Rocket, ach ja, a Mortgage Company, noch makaberer. Also so eine, wie heißt das auf Deutsch dann? So eine, ein Kreditinstitut vielleicht so, Ja.
Ja, Hypothekenbank, oder? Ist
ja,
das quasi.
Ja, ja.
Wo du Hypotheken zur sowas wie LBS oder so.
Dadurch
so,
hat das so ein bisschen so ein Geschmäckle natürlich, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist natürlich der. Mr. Rogers ist der große, ich sag mal, Kindersendungs Mensch der 70er und 80er, vor allen Dingen in den USA, der halt eine Sendung gemacht hat, also Möchtest du nicht mein Nachbar sein? Das war Won't You Be My Neighbor, war der Titelsong, wo er halt aktiv eben dafür plädiert hat, für Freundschaft, Loyalität, Zusammenkommen, dass alle Freunde sein können, dass man in einer Nachbarschaft zusammenhält, dass es scheißegal ist, ob du schwarz bist oder weiß. Also er stand halt für alle das, all das Positive und hat versucht, das auch weiterzugeben. Und da hakt auch dieser Song an, dieses Won't You Be My Neighbor, also Möchtest du nicht mein Nachbar sein? Weil wir können alle Nachbarn sein. Und Nachbarn sein bedeutet halt auch, dass man sich umeinander kümmert und dass man Freundschaften pflegt und eben nicht, dass man sich hasst oder prügelt oder anschreit und so. Und also genau das, was jetzt eigentlich passiert, genau dass das nicht so ist. Und um da eben daran zu erinnern, also was hätte Mr. Rogers sozusagen jetzt gesagt? Und daran zu erinnern, dass es eben Community gibt, dass es Leute gibt, die zusammenstehen und dass es gerade jetzt auch in dieser Zeit wichtig ist, dass man Community hat und Nachbarschaft und Zusammenhalt und so weiter. Das war halt der Grund, warum sie diesen Song nochmal aufgenommen haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde tatsächlich, das Video, das Lady Gaga rausgegeben hat, es ist so ein Mittelding zwischen Behind-the-Scenes-Aufnahmen, aber gleichzeitig auch der eigentlichen Aufnahme des Songs. Mhm. Ich finde das super rührend. Also die haben es komplett... Auch. Zurückgestrippt.
Das hat mich total mitgenommen irgendwie.
Ja, es war so wirklich, also die haben den ganz komplett zurückgestrippt irgendwie und haben den sehr unplugged gemacht. So, also ich fand es sehr, sehr schön. Und ich meine, Lady Gaga hat natürlich auch, ich sag mal, die Stimme, um das zu transportieren.
Es macht immer Spaß, ihr beim Musikmachen zuzugucken. Also vor allem in diesem Genre, weil man dann sieht, dass sie einfach klassisch ausgebildet ist irgendwie.
Und ich muss immer dran denken, also Mr. Rogers hat natürlich viele Dinge gesagt, aber eine ganz legendarische Anekdote, die immer wieder erzählt wird, wenn man von Mr. Rogers spricht, ist die, und das finde ich immer so schön, weil die ist so positiv einfach, dass Mr. Rogers als Kind seine Mutter gefragt hat, also diese Attitüde kommt wohl auch von seiner Familie offensichtlich, seine Mutter gefragt hat, der meint, es ist immer so schlimm, wenn sie dann so Katastrophen sehen, also zum Beispiel in den Nachrichten oder so und keine Ahnung, es brennt oder es gibt Erdbeben und also es geht einfach allen schlecht. Und er hat gesagt, er findet es immer so schlimm, sich das anzugucken, weil das irgendwie alles so negativ ist und so, ja, so schlimm halt einfach. Und dann hat seine Mutter aber gesagt, er soll sich nicht auf die Schäden sozusagen oder auf die Probleme konzentrieren, sondern er soll genau hingucken und er soll hinschauen auf die Helfer. Also er meinte... Sie meinte, du hast schon, ich bin da immer sehr gerührt, wenn ich dran denke, weil sie meinte, und bei jeder Katastrophe siehst du auch immer Helfer. Du siehst immer Leute, die hinrennen und helfen wollen. Und sie meinte, und da muss man sich drauf konzentrieren, weil das ist sozusagen das Positive dann an der Situation, dass es immer Leute gibt, die sozusagen, ja, also helfen und mit ihrem eigenen Leben dann auch einstehen und so weiter. Und das gibt. Das ist sozusagen der menschliche Spirit. Und das finde ich so eine schöne Anekdote, weil das so ein bisschen die ganze Philosophie auch von Mr. Rogers irgendwie so ein bisschen wiedergibt.
Ja.
Ja. Ja, also in dem Kontext muss man
also
das sehen.
Also es ist quasi ein großer Bogen, der da geschlagen wird von so einer Hypothekenbank hin zu einer Kritik an Trump sozusagen.
Ja, ja, ja. Also deswegen, man muss das, aber deswegen habe ich es hier auch länger erklärt, weil normalerweise würde ich ja sagen, okay, so eine Info über Lady Gaga hat einen neuen Song aufgenommen, ist ja jetzt wirklich nicht wichtig. Aber wenn man halt diesen Kontext hat und das halt auch jetzt gerade sieht im Kontext mit den politischen Dingen, die halt jetzt gerade abgehen in den USA, dann versteht man das vielleicht ein bisschen besser, warum das mich so gerührt hat. Und es ist natürlich aber auch so, wie du sagst, die Frage ist, wie wehrt man sich? Und vielleicht ist gerade Kunst und Kultur auch eben eine Sparte, wo man das kann. Sagte sie und denkt dran, dass dieses Wochenende ja aber auch gerade Nicki Minaj ja mit Trump aufgetreten ist. Also
ja.
Ja, naja, gut. Dann haben wir, apropos Musik, auch eine Info bekommen zur nächsten großen Musikgeschichte. Nämlich, es findet ja der Eurovision Song Contest in diesem Jahr in Österreich statt, in Wien. Und jetzt haben wir erfahren, wer das Ganze moderieren wird. Und zwar Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski. Und ich so, what? Jetzt muss man sagen, Viktoria Swarovski als Moderatorin kenne ich jetzt von Let's Dance. Die hat von Sylvie van der Meis oder Sylvie, ja, ist ja jetzt anders, aber egal.
Sylvie
hat sie damals die Moderatorenrolle quasi, wenn man nett ist, sagt man übernommen. Und seitdem moderiert sie das. Das heißt, die macht das schon seit einigen Jahren. Und ich habe tatsächlich die Entwicklung gesehen von Viktoria Swarovski von halbkompetent, sage ich mal, sehr steif und nicht so wirklich in der Lage, Live-TV sozusagen zu moderieren, hin zu relativ gut.
Mhm.
tatsächlich ist es so, Viktoria Swarovski hat immer mal wieder, ich sag mal, bei Live-TV sieht man es schon leider, Hänger, wo sie halt sich sehr, sehr stark an die vorgegebene Skripte hält und man merkt das. Also sie schafft es dann nicht, das so zu moderieren, dass man das Gefühl so ein hat, sie sagt es selbst, sondern es ist sehr hölzern, sehr abgelesen. Deswegen
aber
dachte
das passt
ich,
doch wunderbar zum ESC.
Ja, aber deswegen dachte ich ja, als ich dann gehört habe, sie moderiert den ESC, dachte ich, ob sie das schafft. Aber ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass die ESC-Version, die sie dann präsentiert für das große Publikum auf dem Fernsehen, ja dann schon der vierte Durchlauf ist. Also ich hoffe ja, dass sie dann mit nach dem vierten Durchlauf
Ja, und
Durchlauf
also wenn es irgendein Format gibt, in dem verziehen wird, dass du hölzern moderierst, dann ist das doch der ESC.
Und
also,
der halt, der auch geskriptet ist. Also die ESC sind ja von vorne bis hinten
geskriptet. Ja, der ist
geskriptet
wirklich bis zum kleinsten I-Punkt. Da darfst du ja gar nicht von abweichen.
Und und deswegen hoffe ich ja, dass sie eben, sie hat ja Michael Otrowski an die Seite bekommen, der für mich ehrlich gesagt die größere Überraschung war in diesem Duo, weil der ist österreichischer Schauspieler. Man kennt ihn vielleicht unter anderem von den Eberhof-Krimis. Und da spielt er ja auch so eine super bizarre, völlig überzogene, ich sag mal satirische Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist auch die Art Persönlichkeit, die er da halt jetzt mitbringen soll in diesem Duo, dass er so ein bisschen den, ich sag mal, Comic Relief Comedian spielt und sie dann mehr so die Glamour-Variante abdeckt, ja, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, das kann ganz gut funktionieren, vor allen Dingen, weil ich diese Dynamik von, ich sag mal, jemanden, der so ein bisschen auf Comedy und rotzfrech macht, im Vergleich zu Victoria, die dann eben, also Vicky, die dann eben die Glamour-Partie bringen soll, weil genau diese Dynamik auch die ist, die wir in Let's Dance haben. Das ist ja auch ein Moderatoren-Duo dort, auch sie und eben ein männlicher Kollege, der dann eben so ein bisschen den Comedy-Part spielt und sie dann eben immer so den Glamour- und ja, Dance-Part. Also das könnte durchaus funktionieren. Aber ganz ehrlich, also...
Also ist er quasi die Hazel Brugger.
Nein, vielleicht so, ja. Also ich hoffe, dass er das so hinkriegt. Nichtsdestotrotz war das echt eine Überraschung. Aber ja, jetzt haben wir die Info. Und dann gucken wir mal, was dann auf uns zukommt. Ja. Hast du irgendeine Meinung oder sagst du, kenne ich beide nicht, bis jetzt das bekannt gegeben wurde?
Ich habe da keine Meinung zu. Ich bin interessiert, mild interessiert, wie die beiden das machen. Aber die Moderation, also ich meine, nach Petra Mede weiß ich nicht, was da noch kommen soll.
Ja, dann ist Olivia Wilde wohl wieder vergeben. Sie wurde flirtend mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet, und zwar dem Kunsthändler Caspar Jobling. Und lustigerweise, und das Skandalöse daran ist, dass Caspar Jobling bis vor kurzem noch verheiratet war mit der Sängerin Ellie Goulding. Die sind aber mittlerweile geschieden und deswegen darf er jetzt auch ruhig in alle Richtungen flirten. Aber dass er dann just eben mit Olivia Wilde zusammenkommt oder zumindest da jetzt datet, das ist wirklich eine große Überraschung. Alle so, what? Ja, und interessant, wir werden das im Auge behalten. Dann haben wir Mark Anthony, der zum 8. Mal Vater wird. Jetzt muss man aber auch sagen, er ist auch zum 5. Mal verheiratet. Also es ist so ein bisschen...
Stimmt, ich hatte auch, das 8. Mal. Und dann habe ich gelesen, wie oft er verheiratet war. Dann dachte ich, na gut, das relativiert.
Das ist dann so ein, zwei Kinder pro Frau, das passt dann schon. ich kenne ihn tatsächlich als Ex-Mann von J-Lo, mit der er ja Zwillinge hat. Die waren ja 10 Jahre verheiratet und die haben eben auch ein Zwillingspärchen. Das heißt, 2 von den 8 Kindern sind mit J-Lo. Und jetzt, wie gesagt, ist er zum 5. Mal verheiratet. Und die feiern, glaube ich, 3-jährigen Hochzeitstag. Und offensichtlich ist jetzt eben seine aktuelle Frau schwanger. Und was ich tatsächlich ganz niedlich finde, ist das Bild, das sie dazu eingestellt haben, auf Instagram. Und zwar hat man da ihren Bauch, wo sie eben ihre Hand auf ihren Bauch legt und er seine Hand auf ihren Bauch legt, aber auch das Brüderchen, weil die haben schon ein gemeinsames Kind zusammen, seine Hand auf ihren Bauch legt. Das heißt, du hast dann diese 3 Hände, die auf diesem deutlich schwangeren Bauch halt liegen, und das finde ich irgendwie niedlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So als Hallo und ja, wir warten auf dich.
Ja.
Ja.
Auf einer Metaebene bewundere ich den Shade, den du in die Formulierung seine aktuelle Frau packst.
Ja, es ist schon, ja. Naja, so, Punkt. Und dann haben wir noch ein Baby, und zwar Patrick J. Adams und seine Frau Troyan Belisario werden zum 3. Mal Eltern. Patrick J. Adams kennt man vielleicht aus der Serie Suits. Da hat er...
Jemanden im Anzug?
Ja, hahaha. Da hat er Mike Ross gespielt, und sie könnte man kennen aus Pretty Little Liars. Da ist sie nämlich unterwegs gewesen. Genau, und da haben sie sich eben, da haben sie sich kennengelernt, also im TV-Business. Naja, und sie sind jetzt, wie gesagt, schon einen Moment zusammen, und das ist jetzt das gemeinsame 3. Kind. Und ja, das Kind ist also da und alle sind glücklich. Und es wurde natürlich auch hier ein Händchenfoto auf Instagram gezeigt. Also das kleine Händchen im großen Händchen, so ein Klassiker auch. Also ist ja immer die Frage, nehmen wir den Fuß oder die Hand? In dem Fall dann mal wieder die Hand. Und
kein Name, kein Geschlecht.
Genau, und wir wissen aber nicht, wir wissen, die ersten beiden Kinder, die sie gemeinsam haben, waren zwei Töchter. Und jetzt eben, dass das dritte Kind da ist und dass eben alle gesund ist und allen gut geht und alle super und happy sind und so weiter. Und ich meine, ja, aber du kennst mich ja, ich will ja immer auch wissen, aber okay, es ist halt jetzt nicht so. Aber ich meine, gut ist, es geht allen gut. Also das ist ja immer, da hast du ja sowieso recht, immer das Wichtigste. Ja. So, dann sind wir für diese Woche durch.
Ja.
Keine Hochzeit, aber dafür ein paar Babys. Und ja, und so ein bisschen Musik auch in alle Richtungen, ein bisschen Proteste. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Janis Joplin-Spirit aus den 60ern. Da ist so ein bisschen fühlt sich das so an.
Ja.
Aber auch tatsächlich ein bisschen Dschungelcamp, ein bisschen hier Außenmoderation und so, also
Medienkritik.
Sehr cool. Jawohl, ja. Ja, Mensch, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen News.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.